gut. Ein wunderbares Buch. Ein Lichtblick in dieser dunklen Zeit der Richter, die wir die letzten Wochen studiert haben. Buch Ruth ist in dieser Zeit geschrieben, beziehungsweise nicht geschrieben worden, aber die Geschichte hat sich dort abgespielt. Geschrieben wurde es laut Tradition dann von Samuel, aber wahrscheinlich eher zur Zeit von David. Aber es heißt hier im Vers 1, und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Das war eine finstere Zeit, wenn ihr euch daran erinnert. Jeder tat das, was in seinen Augen recht war. Jeder hat sein eigenes Ding gedreht und sie haben sich ihr Leben und ihre Nation, ihr Zusammenleben so richtig versaut. Und hier sehen wir einen Lichtblick. Das ist der dunkle Hintergrund und jetzt sehen wir Gottes Hand in dieser finsteren Zeit. Gott ist so treu, auch in den Zeiten, wo die Umstände vielleicht nicht toll sind. Und wo es nicht so schön zugeht, auch in unserem Leben. Das Thema vom Buch Ruth ist Erlösung. Es illustriert uns perfekt, was Erlösung bedeutet. Ihr Frauen werdet das Buch mögen und alle, die romantisch veranlagt sind, weil das Buch Ruth ist eine romantische Geschichte. Es ist eine Liebesgeschichte. Es ist ein Theaterstück, könnten wir sagen. Es ist so ähnlich aufgebaut wie ein Theaterstück. Eine Liebesgeschichte in 4 Akten, könnten wir sagen. 4 Kapitel, die so 4 verschiedene Szenen in dieser Geschichte, in dem Leben dieser Frau Ruth widerspiegeln. Oder auch der anderen beteiligten Personen. Boas ist so eine Hauptperson, werden wir sehen. 4 Szenen, könnten wir sagen, einer Liebe. Ich habe gestern mit Mo so ein Lied angehört von einem deutschen Rapper, der so ein ganzes Leben durchgerappt hat, vom kleinen Kind bis zum Tod. Da waren auch so verschiedene Szenen aus verschiedenen Lebensabschnitten. Und das ist hier vielleicht so was Ähnliches. Es ist interessant, die erste Szene, da geht es um eine Entscheidung im Glauben. Und die erste Szene spielt in Moab, in dem heidnischen Nachbarland von Israel. Und dann im Kapitel 2 haben wir die zweite Szene. Da sehen wir, wie Gott versorgt, wenn wir ihm vertrauen. Und das spielt sich auf einem Feld ab, bei Bethlehem, in Juda. Dann haben wir die dritte Szene, einen Glaubensschritt. Der spielt sich auf einer Tenne ab. Tenne ist der Ort, wo Getreide ausgedroschen wurde und geworfelt wurde. Und dann haben wir die vierte Szene, sehen wir die Belohnung des Glaubens. Das spielt sich im Stadttor ab. Eine Liebesgeschichte in 4 Akten. Es geht um Erlösung. Das Wort Erlösung kommt eigentlich von dem Sklavenmarkt. Das ist, was Erlösung bedeutet. Sklavenmarkt, Sklaven werden angeboten, angefeilscht und jemand geht zu einem Sklaven hin, legt das Geld auf den Tisch und kauft ihn. Aber nicht, um ihn zu unterdrücken, zu unterjochen, sondern er sagt zu ihm, hey, ich habe bezahlt, du bist frei, geh. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich frei gekauft. Das ist, was Erlösung bedeutet, wo der Ursprung dieses Wortes ist. Und diese wunderbare Geschichte, in der es um Erlösung geht, die uns auch Erlösung illustriert, diese wunderbare Geschichte, die wird oder wurde vom Volk Israel immer zu Pfingsten gelesen, während der Pfingstzeit, während der Erntezeit, weil Großteil dieser Geschichte spielt sich auch während dieser Zeit ab. Und so wurde diese Geschichte der Erlösung auch in die Gehirne, in das Denken des Volkes eingraviert, weil sie es immer und immer wieder gehört haben. Für uns ist wichtig, dass wir 2 jüdische Traditionen verstehen. Es wird wichtig werden in dem Buch. Und zwar aus dem Alten Testament, aus dem Gesetz. 2 wichtige Gesetze. Erstens das Recht, das Eigentum oder einen Sklaven auszulösen. Das sehen wir im 3. Mose Kapitel 25. Und zwar ist es so, wenn ein Israelit verarmt ist und manchmal sich sogar selber als Sklaven verkaufen musste, das durften die für eine gewisse Zeit lang, oder Eigentum, Stück von seinem Land, von seinem Erbteil, was der Herr ihm gegeben hat, verkaufen wurde, dann durfte der sogenannte Löser oder Erlöser, wenn wir so sagen wollen, dieses Eigentum zurückkaufen. Und zwar der Löser musste ein naher Blutsverwandter sein. Das war immer der Nächste in der blutsverwandten Linie. Und er hatte sogar eine Pflicht, wenn er fähig war, zu erlösen. Das heißt, wenn sein Verwandter, sein Bruder zum Beispiel, sich als Sklave verkauft hat, weil er bankrott gegangen ist, und eben dieser Löser, der nächste Blutsverwandte, der fähig war zu lösen, dann hatte der die Pflicht, den auszulösen und seinen Bruder sozusagen freizukaufen, zu erlösen eben. Oder seinen Besitz, sein Erbteil, was er von Herrn bekommen hat, freizukaufen. Das ist das eine Gesetz. 3. Mose 25. Das zweite Gesetz ist leicht zu merken, ist in 5. Mose 25. Und das ist das Gesetz über die Schwagerehe. Das hat wieder mit diesem Löser oder dem nahen Blutsverwandten zu tun. Schwagerehe ging es darum, wenn du eine Familie hast mit ein paar Brüdern und der älteste Bruder, sagen wir, heiratet und der Bruder stirbt, bevor er Kinder gezeugt hat. Dann hat der Nächste in der Linie die Pflicht gehabt, dessen Witwe zu heiraten und Kinder mit ihr zu haben, damit die Linie nicht ausstirbt. Weil das erste Kind, was aus dieser Ehe hervorgegangen ist, hat als Kind des verstorbenen Bruders gegolten. Also du konntest sterben und 10 Jahre nachher noch ein Kind haben. Theoretisch gesehen zumindest. Das war ein Gesetz in Israel und das war auch wieder was, wozu dieser Löser zuständig war. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn der ältere Bruder geheiratet hat, haben sich alle dafür interessiert, wen er geheiratet hat. Weil man konnte nie wissen, vielleicht ja, bleibt die Frau mal bei dir hängen dann. Aber diese zwei Gesetze, die Lösungspflicht, einen Versklavten oder Bruder freizukaufen, sein Eigentum freizukaufen und die Schwagerehe, das werden wir beide sehen in dieser Geschichte. Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Das war kein Zufall. Wenn immer es eine Hungersnot gab in Israel, war das deswegen, weil Gott sie gezüchtigt hat, weil sie rebelliert haben gegen Gott. Das sehen wir im Buch Richter schön illustriert. Das haben wir schon im 5. Buch Mose gesehen, wo wir den Segen und den Fluch gesehen haben, den Mose ausgesprochen hat. Das war nicht zufällig. Gott hatte seine Hand besonders über dem Volk Israel und hat das Volk als Bild für uns hingestellt. Und deswegen, die Hungersnot war nicht zufällig, das war in der Zeit der Richter, wo jeder das tat, was er gerade für gut fand in seinen Augen. Also wir haben hier so eine Zeit der Züchtigung, eine Zeit, wo es schwierig war, es gab wenig zu essen, das Leben war schwer. Und wir sehen einen Mann von Bethlehem, Juda. Es gab 2 Bethlehems, deswegen das Bethlehem in Juda, das ist übrigens das Bethlehem, wo Jesus geboren wurde. Bethlehem heißt so viel wie Haus des Brotes oder das Brothaus.
Das Bet heißt Haus dann.
Genau. Wir haben mehrere Städte, Bethshen zum Beispiel, Bethel, das Haus Gottes. Wir können schon ein bisschen Hebräisch, wenn wir die Bibel miteinander lesen, aber Bethlehem hieß Haus des Brotes. In Juda. Juda heißt so viel wie Preisen oder Lobpreis. Interessant, dass das Brot des Lebens, Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, dass es im Haus des Brotes geboren wurde. Aber hier haben wir das Haus des Brotes und Lobpreis und wir haben eine Familie, die auszieht aus diesem Gebiet, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Moab waren Heiden. Moab, die Moabiter waren ein verfluchtes Volk. Die durften nicht in die Versammlung Israels kommen. Moabiter sind entstanden aus Inzucht, wenn ihr die Geschichte lesen wollt. Lot und seine Töchter. Eine Familie, sie glauben an Gott, aber die Zeiten werden schwer. Es sieht nicht gut aus. Es ist trocken. Und sie ziehen vom Haus des Brotes, vom Lobpreis nach Moab. Das ist ein Bild für die Welt, diese heidnischen Völker. mir geht's nicht gut genug. Ich bin zwar Christ, aber ich habe eine dürre Phase und irgendwie ist gerade Not in meinem Leben. Irgendwie läuft es nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Und ich versuche mein Glück in der Welt. Ich schaue, ob das Leben nicht besser ist auf der anderen Seite des Zaunes. Und ich höre auf, die Gemeinschaft zu suchen mit den Geschwistern. Ich komme nicht mehr in den Gottesdienst. Ich hänge mit meinen alten Freunden rum. Mach Party. Oder streb nach Karriere. Streb nach Erfolg. Geld. Materialismus. Ah, so habe ich mir das nicht vorgestellt, das Leben im Haus des Brotes. Das Leben im Lobpreis. Das Leben mit Gott. Ich habe gedacht, es ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt habe ich eine schwere Zeit. Und der Feind belügt uns in so Zeiten und sagt, hey, guck mal, geh zurück in die Welt. Da geht es ja besser als hier. Und das ist, was hier passiert. Das ist eine traurige Geschichte. Wir haben hier Christen, die eigentlich den Ort des Segens verlassen, ihr Erbteil verlassen, um zurückzugehen in die Welt. Weil sie denken, sie haben es dort besser. In Moab. Und der Name des Mannes war Eli Melech. Das können wir auch schon übersetzen. Für alle eifrigen Bibelleser. Eli, El, was bedeutet das? Bethel. Ja, Gott. Und Melech. Wer weiß es? Wir hatten den Abimelech schon. Melech bedeutet so viel wie König. Eli Melech bedeutet Gott ist König oder Gott ist mein König. Und der Name seiner Frau war Noomi. Noomi bedeutet so viel wie Wonne oder Lieblichkeit. Das muss eine tolle Frau gewesen sein. War nett, mit der rumzuhängen. Das war eine tolle Frau, die Noomi. Und die Namen seiner beiden Söhne waren Machlon, das heißt Schwachheit, und Kilion, Hinfälligkeit. Also die waren irgendwie ein bisschen kränklich veranlagt. Das waren so die ultimativen Warmduscher, scheinbar die Söhne. Hinfälligkeit und Schwachheit. Das waren Ephraititer aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Vers 3, da starb Elimelech, der Mann Noomis. Das ist immer was passiert. Wenn wir Christen uns von Jesus entfernen, von Gemeinde, von Gemeinschaft entfernen und zurückgehen in die Welt, das Erste, was stirbt, ist, Gott ist mein König. Wir können nicht in dieser Spannung leben. Entweder radikal für Gott leben oder wir werden langsam von ihm abfallen und dann ist Gott nicht mehr König in unserem Leben. Dann sind wir wie diese Leute zur Zeit der Richter. Jeder tat, was gut war in seinen eigenen Augen. Also Gott ist König, stirbt in Moab, in der Welt. Und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Da nahmen sich, die nahmen sich moabitische Frauen. Oh oh, es war verboten, die Israeliten sich zu verschwägern mit den Ungläubigen, wie der Herr rund sagt. Du sollst nicht unter dem gleichen Joch gehen mit Leuten, die Jesus nicht lieb haben. Such dir einen Partner, der Jesus lebt. Aber wir sehen hier den Einfluss, oder? Elimelech geht in die Welt und wir sehen, was für eine Auswirkung das hat auf seine Familie. Hier haben wir jetzt plötzlich seine Söhne, die heidnische Frauen heiraten und die Religion war pervers. Ich meine, das waren Leute, die Gott, ihre Götter mit Sex angebetet haben, Tempelprostitution, die Kinder geopfert haben. Perverse Sache. Und die sollten sich nicht verschwägern, verheiraten mit diesen Leuten. Sehen wir den Einfluss, den Eltern haben können auf ihre Kinder. Es ist wichtig, dass wir Männer oder zukünftigen Ehemänner, dass wir geistliche Leiter sind in unserer Familie, dass wir unsere Familie nicht in die Welt führen, selbst in schweren Zeiten, sondern dass wir stark sind, dass wir treu bleiben. Und die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, das ist die Widerspenstige, gezähmte Widerspenstige, die Orpa, und der Name der anderen war Ruth. Ruth bedeutet so viel wie Freundschaft. Das war ein freundliches Mädel. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. 10 Jahre in der Welt. 10 Jahre Gott irgendwie dem Rücken gekehrt. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion, das waren der Schwache und der Hinfällige. Und die Frau blieb zurück, ohne ihren beiden Söhne und ohne ihren Mann. Und das war eine Katastrophe damals. Abseits von der menschlichen Tragödie natürlich. Wenn du deinen Mann verlierst und dann deine beiden Söhne verlierst, ist eine Katastrophe. Aber es war nicht nur menschlich eine Katastrophe, sondern auch sozial. Eine Witwe, die konnte sich nicht selber versorgen. Söhne, die Kinder waren die, die die Eltern versorgt haben. Und hier ist sie jetzt. Wir sehen hier drei Witwen, die zurückbleiben. Ruth, die Israelitin, und die zwei moabitischen Schwiegertöchter. Und da besinnt sie sich jetzt. Traurig, dass Gott uns oft an diesen Punkt bringen muss, wenn wir von ihm abfallen, wo wir echt uns so den Kopf anhauen, dass wir aufwachen und uns besinnen, wie gut es war bei ihm. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Das ist ein weiser Entschluss. Seht ihr, es ist nie zu spät, um umzukehren. Es ist auch nie zu früh, um umzukehren, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Besser so schnell wie möglich, bevor wir 10 Jahre unseres Lebens verschwenden und versauen und bevor wir uns so den Kopf anhauen müssen, bis wir endlich zur Besinnung kommen. Denn sie hat im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Also auch das Volk ist offensichtlich umgekehrt in dieser Zeit, und Gott segnet sein Volk wieder. Und sie zog weg von dem Ort, wo sie gewesen war, sie und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Also Mädels, geht zurück, heiratet jemand anderen, dass ihr versorgt seid, dass es euch gut geht. Geht mit meinem Segen. Fühlt euch nicht verpflichtet, mit mir zu gehen. Und sie küsste sie. Da war eine Verbindung da. Das können wir glauben. Leid, wenn man gemeinsam durch schwere Zeiten geht, das verbindet. Hier haben wir drei Witwen, die beide, alle drei ihre Männer verloren haben. Das schweißt zusammen. Menschen, die dasselbe Schicksal erlebt haben. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr: Nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi sagte: Kehrt nur um, meine Töchter. Wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Hier haben wir dieses Gesetz der Schwagerehe. Und sie sagte: Ich bin zu alt, ich kann keine Kinder mehr haben. Und selbst wenn ich spreche, ich habe noch Hoffnung, ich könnte noch Kinder kriegen, wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, unverheiratet, ohne eine Mannesfrau zu werden? Nicht doch, meine Töchter, denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen? Ah nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, das sieht sie falsch. Oh, Gott ist gegen mich. Nein, sie erntet eigentlich die Konsequenz ihrer eigenen Sünde. Wäre sie nur geblieben in Bethlehem, im Haus des Brotes und im Lobpreis mit Gottes Volk. Und wir werden sehen, wie gut Gott es mit ihr meint. Es ist so eine schöne Geschichte, wo wir auch wieder so krass sehen, dass Gott selbst unser Versagen, selbst unsere Dummheiten, wenn wir umkehren, wie er es zum Guten verwendet und wie sehr sein Herz ist, uns zu segnen. Aber hier haben wir eine traurige Frau, und sie sagt: Die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Das war falsch. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter Ruth, aber hängte sich an sie. Da sagte sie: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und sie ihrem Gott zurückgekehrt. Die hat ihr den Abschiedskuss gegeben. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Hier sehen wir einen Unterschied. Die eine, beide hatten eine emotionale Reaktion. Beide hatten sie lieb, beide hatten geweint. Aber nur eine hat festgehalten. Das ist eine wichtige Lektion für unser Leben mit Jesus. Es geht nicht darum, wie hoch unsere Emotionen gehen, wenn wir Gott anbeten. Und das Wort anbeten kommt eigentlich von der Wurzel küssen, sich jemandem zuneigen und küssen. Was viel wichtiger ist, ist, dass wir an ihm festhalten, dass wir mit ihm leben, wenn wir nach Hause gehen. Halleluja, Jesus, ich preise dich, Emotionen sind hoch und dann gehe ich heim und bin unehrlich und bin unversöhnlich und lebe nicht mit ihm. Beide waren emotional, hatten eine emotionale Reaktion. Und es gibt in christlichen Kreisen Christen, die das Emotionale überbetonen. Ich meine, ich glaube, man kann Gott erfahren und das ist wunderschön und wir sollten Emotionen haben in Gemeinschaft mit ihm. Aber das ist nicht das Ziel, dass wir zusammenkommen, um irgendwie einen emotionalen Kick zu kriegen. Das ist nicht das Ziel unseres Lebens. Wir wollen mit ihm gehen, an ihm festhalten und ihm Ehre bringen. Das ist wichtig. Und sie sagt hier zu der Ruth, kehr auch du um, deine Schwägerin nach. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist der Schlüssel hier in diesem Vers. Obwohl die Naomi ihren Glauben nicht radikal gelebt hat, obwohl sie nach Moab in die Welt gegangen ist, Ruth konnte immer noch sehen, dass Gott irgendwie in ihrem Leben war. Vielleicht gerade in dieser schweren Zeit. Sie hat diese perversen Götter gesehen, diese kaputte Religion, diese kaputte Kultur. Und sie hat hier ein Bekehrungserlebnis. Sie sagt, Gott, ich möchte, dass du mein Gott bist, der wahre Gott, der Gott Israels. Darum geht's hier. Ruth, ich möchte zu dir zurückgehen, zu deinem Volk, zu deinem Gott. Das ist die Hauptrichtung hier. Ich wende mich ab von diesem Götzen, diesen kaputten Dingen der Welt, wo ich herkomme. Und ich habe irgendwie Heil gesehen und das, ich möchte Gott in meinem Leben haben. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Das war eine wunderbare Frau, die Ruth. Werden wir später noch mehr sehen. Und als sie nun sah, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Naomi? Die waren 10 Jahre nicht da. Ich meine, Bethlehem ist nicht die Großstadt, war irgendwie so ein größeres Dorf. Und die kannten sich. Und hier plötzlich, nach 10 Jahren, kommt sie zurück. Ohne ihren Mann, ohne ihre Söhne, die alle kannten, aber dafür mit 2 fremden Frauen, 2 Heidinnen. Oder einer. Der Ruth, Entschuldigung, eine war sie nur. Und sie sagten, ist das Naomi? Naomi ist wahrscheinlich gealtert in diesen 10 Jahren. Die Welt ist nicht gesund für uns, wenn wir uns von Gott abwenden, wenn wir ein kaputtes Leben leben. Es tut uns nicht gut. Und sie ging hier durch eine schwere Zeit. Ist wohl sehr gealtert. Graue Haare bekommen. Und sie sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, das heißt Wonne, Lieblichkeit, nennt mich Mara. Mara heißt so viel wie die Bittere oder Bitterkeit. Hey, meine Zeit dort in der Welt war nicht Wonne, war nicht Lieblichkeit, es war Bitterkeit. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Wie gesagt, es war wahrscheinlich nicht so sehr Gott als die Konsequenz ihrer eigenen Sünde. Aber Gott verwendet diese Dinge oft, um uns zu züchtigen, um uns wieder zurückzubringen zu ihm auf dem rechten Weg. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Wie sehr hat sich die Perspektive verändert? Sind vom Haus des Brotes, wo die Zeit schwer war, gegangen, haben gesagt, oh, in der Welt ist es besser, da wird es uns besser gehen, als hier bei Jesus zu bleiben, mit ihm rumzuhängen, treu zu bleiben. Und was für ein Trugschluss das war. Man hat nur Bitterkeit bekommen. Mara, nennt mich Mara, das war meine Erfahrung die letzten 10 Jahre. Den Mann verloren, die Kinder verloren, im Herzen kaputt. Und jetzt hat sich die Perspektive verändert, voll bin ich gegangen. Jetzt ist es leer. Oft ist, wir können so getäuscht sein in unserem Leben, dass wir uns so dran gewöhnen, an die Gemeinschaft mit den Geschwistern, an die Familie, die wir haben, an die Segnungen, die Gott uns schenkt, dass wir glauben, oh, wenn ich nur das hätte, wenn ich nur noch den Ferrari hätte und den Urlaub und die Karriere und eine jüngere Frau, keine Ahnung, was in Köpfen von Menschen abgeht. Und sie gehen zurück in die Welt. Und wenn ich nur mitmachen könnte mit der alten Klick. Und sie lassen die Fülle zurück. Wir müssen Augen haben, die Segnungen zu sehen in unserem Leben. Mann, Gemeinschaft mit Gott. Mit ihm leben dürfen, Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wenn Gott uns Familie geschenkt hat, oh Mann, wir sind so reich gesegnet. Wirf das nicht weg wegen irgendwelchen materiellen Dingen oder wegen irgendeinem weltlichen Kick. Voll bin ich gegangen, sagt sie, aber jetzt bin ich leer zurückgekommen. Es ist immer was passiert. Wenn wir den Ort des Segens, wenn wir den Herrn verlassen, er ist das Brot des Lebens. Er hat gesagt, wer von mir isst, der wird nimmer mehr hungern. Wer von mir trinkt, ich bin das lebendige Wasser, der wird nimmer dürsten. Jeremia sagt zu dem Volk, ihr habt die Quelle des lebendigen Wassers verlassen und habt euch leere Zisternen ausgehauen, die das Wasser nicht halten können. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? Und so kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Szene 1. Vorhang geht zu, die Drehbühne dreht sich, Vorhang geht auf. Szene 2. Auf dem Feld. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs. Dessen Name war Boas. Boas bedeutet so viel wie, in ihm ist Stärke. Und so war der Mann auch. Die Namen in der Bibel, merkt ihr schon, haben immer was mit den Personen zu tun. In ihm ist Stärke. Wunderbarer Mann, der in dieser Zeit, wo jeder tat, was recht war in seinen Augen, in dieser Zeit, wo es schwierig war, wo Hungersnot war, der stark geblieben ist für den Herrn, der treu geblieben ist. Und wir werden noch sehen, was für einen wunderbaren Charakter dieser Mann hatte. Das war ein Mann Gottes. In ihm ist Stärke. Boas. Übrigens, eine dieser Säulen beim Eingang zum Tempel hatte den Namen Boas. In ihm ist Stärke. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gerne aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Das war die Armenfürsorge damals. Könnt ihr auch nachlesen im Gesetz. Nachlese halten. Wenn die damals geerntet haben, hat das Gesetz gesagt, war sie nicht erlaubt, die Ränder ihres Felles abzuernten. Und sie durften auch nicht zweimal durchgehen. Na, wenn die schnell geerntet haben und was am Boden gefallen ist oder sie haben was übersehen abzuernten, mussten sie das stehen lassen. Und das war dann für die Armen da. Für die, die entweder selbst verarmt waren, keinen Besitz hatten oder hier wie diese Frauen, die verwitwet waren, die keine Versorgung hatten. Und dann dürften die hingehen und das Stehengebliebene, das Liegengebliebene aufsammeln und sich so selbst essen, versorgen. Genial. Genial, da könnten wir unsere Sozialsysteme drum bauen. Es muss von Gott kommen. Das ist wunderbar, war eine private Sache. Die Leute wurden nicht irgendwie billig mit Almosen abgespeist, wie die Arbeitslosen heute, die dann irgendwie vom Staat abhängig gemacht werden und eigentlich versumpern, nichts zu tun haben, rumhängen. Das ist nicht gut für uns. Und irgendwie so auf Arbeitslosen, Sozialhilfe angewiesen sind. Nee, die durften hingehen aufs Feld und selber arbeiten. Die mussten auch selber arbeiten, um sich zu versorgen. Beschäftigungstherapie, das war sehr gut. Genial. Und es war auf lokaler Ebene, vor Ort, es war privat, der durfte auf dem Feld seines Nachbars nachlesen. Hey, der war dem Nachbar dankbar, da ist Beziehung entstanden. Ein geniales Sozialsystem. Für die, die sich für das interessieren, da gibt es tolle Prinzipien in der Bibel. Für die, die an Politik interessiert sind. Tolles System, das ist, was hier passiert. Sie sammelt hier die übrig gebliebene oder stehen gebliebene Ernte auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Wir wissen, es gibt keine Zufälle. Gott hatte da seine Hand im Spiel, obwohl denen das überhaupt nicht bewusst war. Und ich finde das so cool an Gott. Oft ist uns überhaupt nicht bewusst, wie Gott uns führt. Und wenn wir dann zurückschauen, können wir sagen, oh Mann, war Gott nicht mit uns? Wie hat er uns versorgt? Wie gut war er zu uns? Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Der war ein toller Arbeitgeber. Wie würde euch das gefallen, wenn ihr morgens in die Arbeit kommt und euer Chef sagt zu euch, der Herr sei mit euch. War ein toller Kerl, der Boas. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. Es war ein tolles Arbeitsverhältnis. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ehren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth, hör mir zu, meine Tochter, geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Ein guter Mann, er wollte sie segnen und wir werden sehen, er ist der Löser, er ist der Erlöser, ein Bild für Jesus natürlich. Jesus ist so gut zu uns. Er will uns segnen, er sagt, bleib bei mir. Ich will dich segnen. Halte dich zu meinen Mägden. Sag, ich halte dich von den, nicht zu den Knechten, halte dich von den Jungs fern, bleib bei den Mägden, da bist du sicher. Da hast du Gemeinschaft. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Er versorgt sie, er beschützt sie hier. Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Wieder Versorgung, er stillt ihren Durst. Da fiel sie auf ihr Gesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Eine von dem verfluchten Volk, von den Moabitern, denen die Israeliten nicht mal ihre Kinder als Ehemänner oder Ehefrauen geben durften. Das sind du und ich. Jesus, wer sind wir, dass du uns lieb hast, dass du uns versorgst? Wir sind Heiden. Wer sind wir, dass du uns so sehr segnest? Und sie ist hier von den Socken, von der Güte dieses Elimelechs. Sie war eine Ausländerin, wahrscheinlich haben sie die Leute schief angeschaut in Bethlehem. Wir sehen hier Gottes Gnade auch in dieser Geschichte. Im Römerbrief sehen wir, dass es ein nationales Israel gibt und dass es ein geistliches Israel gibt. Ich sage nicht, alle, die Israel sind, sind Israel. Aber die, die Gott vertrauen, wir sehen da auch Beispiele. Hier haben wir eine Heidin, alle, die sich Gott anvertrauen, werden Teil von seinem Volk. Denen neigt er sich zu. Es gibt niemanden, der zu schlimm ist für ihn, der zu weit gegangen ist, der ein zu großer Heide ist, als dass Jesus ihn nicht aufnehmen wird, wenn er zu ihm kommt und ihn nicht segnen will. Und wunderschönes Bild hier. Ist von den Socken, sie wirft sich auf die Erde nieder, sagt, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Vaterschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Das ist der Schlüssel von der ganzen Geschichte. Sie hat unter Gottes Flügeln Zuflucht gesucht. Haben wir im Alten Testament oft dieses Bild, Gott, der seine Kinder unter seine Flügel nimmt, wie ein Vogel oder eine Glucke ihre Küken, wo die gewärmt werden, wo die beschützt sind, wo sie sicher sind. Jesus weint über Jerusalem und sagt, wie ich hätte euch gern unter meine Flügel genommen, wie eine Glucke ihre Kinder bewahrt, aber ihr habt nicht gewollt. Das ist Gottes Herz. Und sie sagte, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Sie bedankt sich bei ihnen. Das war ein höflicher Dank. Es sind zwei wunderbare Menschen, die Gott hier zusammenbringt. Er erkennt das an ihr, ihre Treue, ihr Herz für Gott. Und sie erkennt in ihm, dass er ein Gerechter, ein Gottesfürchtiger, ein guter Mann ist. Denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und isst von dem Brot und dunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter, er bereichte ihr geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ sogar noch etwas übrig. Segen über Segen. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten, auch zwischen den Gaben darf sie auflesen und er sollte ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollte er sogar aus den Bündeln Ehren für sie herausziehen und liegen lassen. Absichtlich was liegen lassen für sie, damit sie auflesen kann und ihr sollt sie nicht bedrohen. Das ist das Herz unseres Gottes. Das ist ein Herz, uns zu segnen. Hier diese heidnische Frau, die nichts verdient hat, ja? Und Gott schenkt ihr Gnade. Dieser Bild von dem Erlöser. Sagt seine Schnittern sogar, zieht was raus, lasst absichtlich was liegen. Ich möchte überhäufen mit Segen. So sieht Gott uns als seine Kinder. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend und als sie ausschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es ein Efergerste, ganzer Haufen. Und so hob es auf und sie kam in die Stadt und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte und sie zog heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie sich gesättigt hatte und gab ihr, hat den Rest von ihrem Jausenbrot, was sie nicht essen konnte, eingepackt oder vielleicht beim Fastfood-Chinesen einpacken lassen, was sie nicht gegessen hat. Und hat es mitgebracht zu ihrer Schwiegermutter. Das ist ein gutes Mädel, die Ruth. Die hat ein echt gutes Herz. Da sagt ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Das war nicht normal, so eine Ernte heimzubringen. Ich meine, das muss wohl gewesen sein, Leute, die dir sehr großes Wohlwollen entgegengebracht haben, meine Schwiegertochter. Und sie berichtete ihre Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte und sagte, der Name des Mannes, bei dem ich gearbeitet habe, ist Boas. Pah, das sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagte zu ihr, der Mann, der ist nahe verwandt, er ist einer von unseren Lösern, einer von diesen nahen Blutsverwandten. Was für ein Zufall, ha? Gottes Hand im Spiel. Und die Moabiterin Ruth sagte, schließlich hat er noch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Da sagte Naomi zu Ruth, ihre Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst. Er hat ja eigentlich gesagt, sie soll sich bei den Mägden halten und sie sagt jetzt hier, er hat mir gesagt, ich soll mich bei den Knechten halten, bei den jungen Männern. Und die weise Schwiegermutter sagt, hey, nein, komm, halt dich bei den Mägden. Ernte war immer eine Zeit, wo Partys gefeiert wurden. Und er sagte, nein, halt dich bei den Mägden. Renne diesen jungen Spunden danach, die keine geistige Tiefe haben. Naomi hat hier schon in ihrer Weisheit viel mehr gesehen. So kann man dich auf dem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sie sich denn bei den Mägden des Boas, um Ehren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Während dieser Zeit haben die beiden sich wohl verliebt ineinander. Es war eine tolle Sache, die haben miteinander gearbeitet, ganze Ernte lang, den Sommer lang. Und das ist eine gute Sache. Ich sehe hier wirklich ein Bild, wie Gott zwei Menschen zusammenführt. Es ist so natürlich und Sie ist eine wunderbare, gottesfürchtige Frau, eine tüchtige Frau, die hart arbeitet, die ein Herz hat für Gott, die alles zurücklässt, um bei ihm zu sein, die ein Herz hat für ihre Schwiegermutter, die eine wunderbare Frau ist. Und Boas sieht es in dieser Heidin und er verliebt sich in sie. Und umgekehrt, Boas, ein gottesfürchtiger Mann, ein Mann, der in dieser bösen Zeit einsteht für Gott, für das, was richtig ist. Ein treuer Mann, ein guter Arbeitgeber, ein Mann, der Barmherzigkeit hat. Mann, lass uns nicht an Äußerlichkeiten hängen bleiben. Lass uns nicht hängen bleiben an diesen äußeren Dingen. Irgendwie an Schönheit oder diese Reize. Und es ist keine geistliche Tiefe da. Das ist Gottes Herz für uns. Daran erkennen wir, dass Gott uns jemanden ins Leben stellt, wenn das hier passt. Und du sagst, ja Mann, hey, das ist echt gut. Da ist geistliche Tiefe da, wir haben geistliche Einheit, Übereinstimmung. Mann, das, und sie haben sich ganz natürlich kennengelernt. Ich glaube, das ist auch ein guter Tipp. Ich glaube, die jungen Leute heute machen manchmal den Fehler, zu sagen gleich, hey, willst du mit mir gehen? Diese exklusive Beziehung, es ist oft weise, mal einfach, wenn du dich interessierst, für ein Mädel einfach mal zu warten, zu beobachten. Im natürlichen Feld mit anderen Freunden zusammen, hey, da findest du raus, wie ein Mensch wirklich ist. Nicht, wenn man gemeinsam ausgeht. Hey, da können alle gut Masken tragen. Hey, wir kennen das. Da machen wir uns immer piekfein. Da geben wir uns von der besten Seite. Aber es ist weise, erst mal so ganz natürlich zu gucken und mal zu beobachten eine Zeit lang. Was für ein Paar. Boas und Ruth. Krass. Wir haben halb, sollen wir fertig machen oder sollen wir Pause machen? Zweite Hälfte geht schneller als die erste.
Okay, dann machen wir fertig.
Machen wir fertig? Okay. Dritte Szene. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Wovon sie spricht hier ist die Ehe, wirklich. Das ist, was Ehe sein soll, soll ein Ruheplatz sein. Wo ein Ehemann nach Hause kommen kann und einen Ort vorfindet, wo er Frieden findet, wo er Ruhe findet. Wo eine Ehefrau sich geliebt fühlt, sich behütet fühlt. Das ist, was Ehe sein soll. Und Epheser 5, das ist, was der Herr sagt, oder? Ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde, ihr Frauen ordnet auch an Männern unter, respektiert sie. Von Nähern ist da die Rede. Das ist ideal, aber Gott, ich glaube, Gott kann das machen und er möchte es machen. Und nun ist nicht Boas, mit dessen Mägen du zusammen warst, unser Verwandter? Hier haben wir jetzt die Schwiegermama, die Pläne schmiedet. Die hat das schon geschnallt, dass ihre Schwiegertochter hier den Boas gern hat und dass er auch ein Auge auf sie geworfen hat. Und außerdem, der hatte eigentlich die Verpflichtung, sie zu heiraten, ne? Als Löser, als Erlöser. Aber wir werden auch sehen, wie demütig die Ruth da dran geht. Sie verlangt nicht, hey, du musst oder so. Sondern wirklich ganz in Unterordnung, ganz in Demut, eine wunderschöne Sache. Siehe, heute Abend worfelte auf der Tenne die Gerste. So bade dich und salbe dich und lege deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Hey, die Naomi, die kannte sich aus mit Männern. Mach dich schön, guck, dass du gut riechst und wart, bis er gegessen hat. So sind die Männer, oder? Mach dich hübsch und guck, dass er einen vollen Magen hat. Dann sind wir zufrieden. Männer sind doch pflegeleicht, oder? Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo du dich hinlegst und geh hin und decke sein Fußende auf und leg dich hin. Also leg dich hin zu seinen Füßen, deck ihm Fußende auf, wahrscheinlich, dass ihm kalt wird und er aufwacht. Und da ist nichts irgendwie Zweideutiges oder Komisches da dran. Das ist ein Akt der Demut. Fußende, da haben die Sklaven geschlafen. Wenn der Herr irgendeinen Wunsch hat, dass sie gleich springen können. Das ist der Platz. Das ist der Platz, den Ruth einnimmt hier. Wie Epheserbrief, ihr Ehefrauen, ordnet euch an Ehemännern unter, respektiert sie als eure geistigen Leiter. Das ist der Platz, den die Ruth hier einnimmt. Sehr demütig, nicht, hey, ich fordere von dir, dass du mich heiratest oder so, sondern sehr demütig. Sehr sanft hier. Und Schwiegermutter, die kannte ja die Traditionen, wie es war damals, die haben geerntet. Dann wurde das, was untertags geerntet wurde, abends kam eine Prise auf. Ihr wisst wahrscheinlich, wie geworfelt wurde. Wer beim Israel-Vortrag da war, wir hatten ein Bild, wie das gemacht wird. Also auf einer Erhöhung, wo der Wind geblasen hat und da wurde das Korn ausgeschlagen und dann wurde es in die Luft geworfen, gemeinsam mit der Spreu. Und der Wind hat die Spreu weggetragen und das schwere Korn ist runtergefallen und wurde dann eingesammelt. Also die haben geerntet, die haben gedroschen und geworfelt und dann, wo es Nacht wurde, haben die gefeiert. Und dann haben sie sich gleich dorthin gelegt und haben die Ernte bewacht, haben dort gepennt. Und die Schwiegermutter schickt jetzt die Ruth mit ihrem schwiegermütterlichen Plan hier zu dem Boas. Und als Boas nun gegessen und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Also romantisch. Abend, Mondschein, Getreidehaufen. Da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor und siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte, wer bist du? Sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd. Demütig. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus. Oder wörtlich, breite deine Flügel über deine Magd aus, wie es vorhin vom Herrn geheißen hat. Breite deine Flügel über deine Magd aus, denn du bist Löser. Du bist Erlöser. Was sie ihm sagt hier ist sehr demütig und sehr durch die Blume. Sagt ihm, ich bin Witwe, heirate mich. Nimm mich unter deinen Schutz. Sorge für mich. Übernimm du die geistliche Verantwortung für mich. Das ist gemeint hier, breite deinen Mantel aus. Nimm mich unter deine Flügel. Also du bist Löser. Sie macht ihm hier so einen Heiratsantrag. Sehr sanft, sehr demütig, fordert nicht, aber sagt, sei nicht deine Verantwortung, du bist Löser. Und die waren verknallt ineinander sowieso. Ich glaube, das war keine schwere Bitte, aber sie sagt hier zu ihm, vollzieh die Schwager-Ehe. Da sagte er, gesegnet seist du. Seht ihr, er ist total happy. Gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. War offensichtlich schon ein älterer Sack, der Boas. Er sagt, hey, gesegnet seist du vom Herrn, dass du dich nicht von deinen Augen leiden lässt, den Jungen, sondern Mann, wirklich nach Gottes Wort die Dinge angehst. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkenn doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Er hat auch nicht an die Äußerlichkeiten geguckt. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch da gibt es auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Oh, oh. Hat sie wahrscheinlich nicht gern gehört, die Ruth. Bleib heute Nacht hier. Und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, gut, so mag er dich lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich. So wahr der Herr lebt, bleibe liegen bis zum Morgen. Auch Boas. Er ist nicht gewillt, irgendwie die Dinge hinzubiegen zu seinen Gunsten. Er hat die geliebt, die Ruth. Er wollte sie zur Frau nehmen. Aber er hat nach Gottes Wort gehandelt, so wie Gott es sagt. Hat nicht die Dinge in die eigene Hand genommen. Da blieb sie an seinem Fußende liegen bis zum Morgen, doch bevor einer den anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn er sagte sich, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Könnte blöde Gerüchte geben. Außerdem wollte er erst dem anderen, der näher stand, die Möglichkeit geben. Und er sagte, gib mir das Umschlagtuch her, das du hast, und halt es auf. Und sie hielt es auf und er maß 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf. Da ging er in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sagte, wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte. Und sagte, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Da sagte sie, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Mann, 6 Maß Gerste, Sache läuft gut, meine Schwiegertochter. 4. Szene im Stadttor. Das war der Ort, wo Geschäfte gemacht wurden, wo Gericht gehalten wurde. Boas aber war zum Tor hinaufgegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Und siehe, der Löser kam vorbei, von dem Boas geredet hatte. Da sagte er, komm herüber, setz dich hierher, du Sohn so. Und er kam herüber und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt als Zeugen, so war das damals, und sagte, setz euch hierher, und sie setzen sich. Und jetzt wird Geschäft gemacht. Und er sagte zu dem Löser, das Feldstück, das unserem Bruder Elimelech gehörte, will ich Naomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist, verkaufen. Da habe ich nun gedacht, ich will es deinen Ohren eröffnen und vorschlagen, erwirbe es im Beisein derer, die hier sitzen, und im Beisein der Ältesten meines Volkes. Wenn du es lösen willst, löse, wenn du es aber nicht lösen willst, dann teile es mir mit, damit ich es erkenne. Denn außer dir ist niemand zum Lösen da, und ich komme erst nach dir. Bin der Zweite nach dir. Also er lässt ihm den Vortritt hier, so wie das Gesetz es sagt. Und er sagte, ich will lösen. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naomis erwirbst, hast du auch die Moabiterin Ruth, die Frau des Verstorbenen, erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinen Erbteil neu erstehen zu lassen. Also entweder ganz oder gar nicht. Volle Sache oder nicht nur den Besitz von ihr, dann musst du auch die Schwiegertochter nehmen und hier Nachkommen zeugen für den Verstorbenen, die Schwager-Ehe eingehen. Da sagte der Löser, dann kann ich es nicht für mich lösen, sonst richte ich mein eigenes Erbteil zugrunde. Wenn ich mir jetzt noch eine Frau zusätzlich zu meiner Frau hier dazu nehme und meine eigenen Kinder, die ich schon habe, und dann, oh Mann, das wird kompliziert werden. Übernimm du für dich meine Lösungspflicht, denn ich kann wirklich nicht lösen. Und Boas war scheinbar noch ein Single, dem hat sie geliebt, er wollte sie auch heiraten, hat sich sicher gefreut. Früher nun galt in Israel für ein Loskaufverfahren oder für ein Tauschgeschäft, wenn man irgendeine Sache bestätigen wollte, dies, der eine zog seinen Schuh aus und übergab ihn dem anderen, und das galt als Bezeugung in Israel. Also Schuh ausgezogen, hatte damit zu tun, der Herr hatte gesagt, wo immer ihr euren Fuß hinsetzt, das wird euer Erbteil sein, das wird euch gehören. Und sozusagen, wenn er den Schuh auszieht und dem anderen gibt, sagt er, ich trete dir das Teil ab. Nette Tradition. Der eine ist dann mit 3 Schuhen heim, der andere mit 1. Das war sicher interessant. Als nun der Löser zu Boas sagte, erwirb es dir, zog er seinen Schuh aus. Da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Naomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu stehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder. Und aus dem Tor seines Heimatortes, ihr seid Zeugen. Und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Und der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israels gebaut hatten. Die Mütter von Israel, den Stämmen. Und gewinne du Vermögen in Ephrata, und dein Name werde gerühmt in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, soll dein Haus wie das Haus des Peres werden, den Tamar dem Juda geboren hat. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau. Und er ging zu ihr ein, und der Herr schenkte ihr Schwangerschaft, und sie gebar einen Sohn. Da sagte die Frauen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt in Israel. Und er wird dir ein Erquicker der Seele sein und ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß. und wurde seine Amme. Also sie hat als das Kind des Verstorbenen gegolten. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, in dem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren, und sie gab ihm den Namen Obed, das heißt so viel wie Diener oder Knecht. Und der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist die Geschlechterfolge des Peres. Peres zeugte Hesron, und Hesron zeugte Ram, und Ram zeugte Amminadab, und Amminadab zeugte Nachschon, und Nachschon zeugte Salmon, und Salmon zeugte Boas, und Boas zeugte Obed, und Obed zeugte Isai, und Isai zeugte David. Der Sohn der Ruth wird zum Großvater von König David, größten König in Israel. Was wir hier sehen, ist, wie Gott die Linie des Messias, Jesus ist der Nachkomme Davids, wie Gott die Linie des Messias bewahrt durch diese schlimme Zeit und durch eine heidnische Frau, die er mit hineinnimmt in seinen Heilsplan. Wunderbares Bild für Erlösung für uns. Ein Löser oder Erlöser musste drei Dinge tun. Er musste erstens mal verwandt sein. Jesus wurde Mensch. Und im Hebräerbrief heißt es, dass er sich nicht schämt, uns seine Brüder zu nennen. Und er sagt, ich nenne euch meine Freunde. Jesus wurde Mensch. Er wurde unser Löser. Er wurde der, der uns erlösen kann. Das Zweite, was ein Erlöser haben musste, er musste fähig sein zu lösen. Das heißt, er musste die Kohle haben, er musste den Preis zahlen können. Jesus hat ein perfektes Leben für uns gelebt, das er einsetzen konnte als Preis für unsere Schuld. Wir sind erlöst mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, sondern dem kostbaren Blut von Jesus Christus, heißt im Petrusbrief. Jesus wurde Mensch, er wurde uns nahe, er war fähig, uns zu erlösen. Das Dritte, was ein Löser haben musste, er musste willig sein. Es wurde niemanden gezwungen. Und Jesus hat gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es freiwillig als Lösegeld für Fehler. Jesus hat uns. Wir sind Ruth, wir sind die Heiden. Wir sind die, die keinen Segen verdient haben, die aus dem heidnischen Land kommen, die ihr Leben versaut haben, die Götzen gedient haben. Und Jesus hat uns zu sich gezogen. Irgendwie zu sich geführt, so diese Hand Gottes. Und er hat uns Gnade geschenkt und er hat uns erlöst. Und wir dürfen Teil sein seiner Familie. Das ist die Geschichte hier, eine Geschichte der Erlösung. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses schöne Bild, für diese wunderbare Liebesgeschichte, die uns von deiner Liebe zu uns erzählt. Ich danke dir, dass du uns erlöst hast, Jesus, dass du uns freigekauft hast von der Sklaverei, der Sünde, freigekauft von diesem alten Leben. Und ich danke dir, dass wir jetzt mit dir leben dürfen. Und dass es wirklich so ist, dass du uns überhäufen willst mit Segnungen, so wie Boas die Ruth. Ich danke dir, dass wir deine Braut sein dürfen, deine Gemeinde. Und Vater, halt uns nah bei dir. Gib uns Weisheit, dass wir nicht denselben blöden Fehler machen wie Elimelech und zurückgehen in die Welt, weil wir glauben, irgendwie, wir versäumen was bei dir oder da ist das Gras grüner. Jesus, hier ist der Ort des Segens. Hier ist der Ort, wo wir dich finden, das Brot des Lebens. Halt uns an diesen Ort in Bethlehem, dem Haus des Brotes und im Juda, im Lobpreis, dass wir für dich leben und dich anbeten. Denn da ist Heil und da ist Segen drin. Und dafür danken wir dir, Jesus, dass wir das erkennen dürfen. Amen.